Salam Deutschland, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute haben wir ein sehr persönliches Thema wieder, eine sehr emotionale Folge zum Thema Erfolg, Misserfolg, Gewinnen und Pläne und Erwartungen an ein Selbstgefühl und alles, was damit einherhängt. Ich bedanke mich wirklich sehr bei unserem Gast, der diese Eindrücke mit uns geteilt hat, und ich hoffe, dass ihr gleichermaßen einen Mehrwert aus dieser Folge ziehen könnt. Viel Erfolg und viel Spaß. Salam. So, Bismillah und Salam alaikum erstmal.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Lieber Bruder, bevor wir mit dem Podcast starten, haben wir immer eine Eingangsfrage, mit der wir beginnen, um die Stimmung sozusagen ein bisschen aufzulockern. Wenn ich dir jetzt einen Tee anbieten dürfte, welcher wäre das und warum?
Ich würde sagen, ein Kirschbananentee.
Ein Kirschbananentee? Wie kommst du? Kirschbanane, gibt es eine Teeform davon? Oder ist es ein kaltes Getränk?
Nee, das gab es mal, im Real zumindest, okay. Für eine kurze Zeit. Und ich habe das rein zufällig entdeckt. Es roch unglaublich gut, aber schmeckte nach gar nichts.
Ja, klassisch.
Und spätestens dann habe ich gemerkt, dass ich Tee nicht wirklich mag, sondern eher den Zucker im Tee. Und daher bin ich realistisch.
Okay, mashallah, interessant. Also ich kenne dieses Kiba-Kirschbanane-Getränk, genau. Das war so ein Saft. Aber dass das so ein Tee ist, Hätte ich nicht gedacht, ja, dass es sowas gibt. Ja gut, muss zugeben, wir hatten auch das letzte Mal einen Bruder aus Aachen. Grüße gehen an ihn raus. Der hatte auch einen sehr interessanten Teegeschmack. Aber erstmal sind wir jetzt hier und ich freue mich riesig, Bruder Ibrahim Al-Awadi begrüßen zu dürfen. Assalamu alaikum nochmal.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
So, wir haben heute eigentlich, ich glaube, ein sehr, sehr schönes Thema, was du vor allem entpacken möchtest für die Zuhörer. Vielleicht nur vorab zu deinem Kontext. Ich habe ja eben schon erwähnt, du bist aktuell in Aachen, dort an der Uni, studierst klassisch Bauingenieurwesen und willst ein paar Eindrücke mit uns teilen über sozusagen deinen Werdegang, deine Pläne und auch deine Erwartungen. Ja, ans Leben ist jetzt vielleicht groß gegriffen, aber an sich und vor allem, wie du dann damit umgegangen bist. Und erst einmal vielen lieben Dank, dass du das tust. Ich glaube, da können viele Zuhörer sich vielleicht dort reinfühlen, ja, gerade wenn es immer um dieses Thema geht, man plant etwas und es wird nicht so, wie man es selber erwartet, ja. Oder vielleicht man ist auch mit voller Euphorie, weil man vorher, ich sag's mal platt formuliert, sehr viel Erfolg hat mit gewissen Dingen und man erwartet, dass dieser Erfolg gleichzeitig oder gleichermaßen, ja, sich erweitert, und plötzlich ist es nicht so, ja. Und wie geht man damit um? Und deswegen vielleicht die Frage zurück an dich, Bruder Ibrahim, vielleicht möchtest du den Zuhörern kurz den Hintergrund bei dir erklären, damit die Leute die Person Ibrahim ein bisschen besser kennen und dann vielleicht auch in die Thematik direkt einsteigen.
Inshallah, sehr gerne. Und zwar, ich bin ursprünglich aus Berlin und damals für Studium nach Aachen gezogen. Und wie du schon angeschnitten hattest, alhamdulillah, die schulische Laufbahn lief ganz gut. Ich konnte mit 16 mein Abi machen und auch dann mit 16 mit dem Studium anfangen.
Mashallah.
Und die Erwartungen dementsprechend, die ich an mich selber hatte, waren demnach auch ziemlich hoch. Als ich dann nach Aachen kam, war das dann aber ein Schlag ins Gesicht. Es war erstmal so ein Realitätscheck, dass der Mensch plant, aber Dinge kommen, wie sie kommen sollen. Und auch wenn es jetzt komisch klingt, ich hatte damals auch den festen Plan, okay, ich mache mit 19, bin ich fertig mit dem Bachelor. Mit 21 habe ich den Master fertig, dann promoviere ich, dann habe ich das, dann mache ich den Lebensabschnitt. Also es war alles wie so ein Lego-Set. Also ich hatte mir das Ganze vorgebaut in der Hoffnung, dass es genauso funktioniert. Und es kam dann nicht so. Also die Umstellung von Schule aufs Studium, weggezogen von zu Hause, alleinlebend, das hat sich alles dann nicht so entwickelt, wie anfangs gewollt. Und dann kam irgendwann der Bruch. Dann ging es halt nicht mehr voran. Man hatte nicht mehr die Erfolge, die man sonst hatte oder die man erwartet hat. Und hat sich dann halt in anderen Dingen wiedergefunden, in andere Ventile gesucht, um halt diesen Erfolg zu kriegen. Sei es im Sport, im Spielen von Computerspielen, von was auch immer. Einfach andere Ventile, andere Medium.
Um diesen Erfolgsgenuss wieder zu spüren.
Genau, um dieses Selbstwertgefühl auch wieder aufzubauen. Mhm. Um sich nicht als, vielleicht klingt es ein bisschen hart, wenn jemand das gerade auch durchmacht, aber um sich nicht als Versager zu fühlen. Ich glaube, das trifft es sehr gut.
Spannender. Und vielleicht nur um abzuholen, sozusagen in der Schulzeit, du hast mit 16 dein Abi gemacht, ich weiß nicht, ein, zwei Klassen übersprungen oder früh quasi eingeschult worden, fertig geworden. Und das war so dieses Klassige, der, wie du selber gesagt hast, der Überflieger, der jetzt eine Etappe nach dem anderen einfach abarbeitet und so an sein Ziel und vermeintlichen Erfolg zu gelangen. Ne?
Es war, um ein bisschen weiter auszuholen, in Berlin gab es vor ich glaube, vor 15 Jahren, nee, vor 20 Jahren hat das Ganze angefangen. Der Senat dachte sich, wir wollen Schüler fördern, die in irgendeiner Art und Weise herausragend sind, sei es hochbegabt, intelligent, eigenständig, was auch immer. Und in Berlin hat man normalerweise 6 Jahre Grundschule. Und das Konzept sah vor, dass man nach der 4. ins Gymnasium eingeschult wird. Man macht einen Eignungstest, man braucht eine Empfehlung des Lehrers. Es war so recht exklusiv. Mhm. Und dann habe ich alhamdulillah den Prozess durchlaufen und da lief alles gut. Und dann kam ich halt in eine Klasse voller Schüler, die halt denselben Werdegang hatten. Mhm. Und dann sah das Konzept vor, dass man die 8. überspringt und die 11. überspringt. Mhm. Und währenddessen auch irgendwie gefördert werden sollte. Und das klang alles sehr cool auf dem Papier. Aber letztendlich waren wir ein Jahrgang von 15, 16, 17-Jährigen, die nicht wussten, wohin. Mhm. Denen die ganze Zeit gesagt wird, dass sie krass sind. Aber dann kam die Realität. Und genau, so kam das zustande.
Und dann hast du das Studium angefangen in Aachen. Aachen, renommierte oder eine der renommiertesten Unis, nicht nur in Deutschland, sondern Europa und weltweit. Ne, der erste Realitätscheck, alleine leben. Der zweite Richtig. Realitätscheck, sich selber zu organisieren. Der dritte Realitätscheck, dass niemand Freund und Helfer vielleicht ist dort. Ne? Also jeder ist da irgendwie auf sich allein gestellt. Man wird nicht geleitet. Und auch wahrscheinlich auch die Härte, ne, des Instituts, wo keiner einem erklärt, dass man der Krasseste ist, sondern Gegenteil. Wenn du es wirklich bist, dann musst du es allen zeigen.
Richtig.
Und ich kann es nachvollziehen. Als ich auch mit dem Studium begonnen habe, dachte ich auch so, nach dem ersten Semester kann ich mich noch ganz genau erinnern. Ich dachte immer, ich wäre gut in Mathe, ja, und in solchen Fächern. Dann kam ich irgendwie ans Uni und dann gab es Analysis und all das Ganze und habe ich mich wie ein Idiot gefühlt. Dachte ich, okay, vielleicht ist das Studium doch nicht das Richtige für mich. Ne, und braucht man ne, den Ratschlag auch von den Älteren und so weiter um sich herum. Aber irgendwann mal pendelt man sich irgendwie ein. Ist es bei dir überhaupt gekommen oder meintest du, weil du dann geflüchtet bist, sag ich mal, in diese anderen Ventile, dass dieses Einpendeln nie gekommen ist oder ist irgendwas anderes sozusagen vorgefallen, sodass du vielleicht als Hintergrund auch sagst du auch, wie quasi dein Studienwerdegang aktuell ist und sozusagen wie der verlaufen ist?
Alhamdulillah kam es dazu, aber leider, ich glaube, 3 Jahre später. Also okay. Ich glaube mit 20 und ich weiß gar nicht, was der Auslöser für diese Phase war, aber ich habe mich wiedergefunden in meiner Wohnung vor meinem Laptop in der Klausurphase und ich dachte mir, okay, irgendwie, ich bin jetzt älter als die ganzen neuen Kommilitonen, die jetzt dieselben Module belegen, die ich noch belegen muss. Und es hat sich komisch angefühlt. So irgendwas stimmt ja nicht, irgendwas kann ja nicht stimmen. Mhm. Und ich wusste, dass es nicht an der Intelligenz liegt, aber man kann sich auch nur so lange selber irgendwie belügen. Ja. Wenn man nicht leistet, leistet man nicht. Und da ist es egal, was man sonst an Potenzial hätte. Dann begann das Ganze Schritt für Schritt. Und es hat sehr lange gedauert. Ich musste erstmal lernen, wie man lernt und wie man richtig Themen aufarbeitet, wie man richtig studiert, wie man seinen Alltag managt. Ja, wie man halt lebt.
Ja.
Und dann ging es auch immer besser und besser. Ich habe dann angefangen, die Klausuren zu schreiben, die ich immer aufgeschoben habe, vor denen ich extreme Angst hatte. Und dann ist mir aufgefallen, okay, das ist ja gar nicht so schwer. Hätte ich mal nicht auf die ganzen nett gemeinten Ratschläge gehört, die sehr abschreckend waren. Und ja, dann mit 24, also ich glaube 2021 war das. Und ich erinnere mich halt sehr, sehr stark daran, weil es ein sehr einschneidendes Erlebnis war. Und ich hatte vor 2021 meine letzten Klausuren alle zu schreiben und meine Bachelorarbeit, also wirklich endlich das Kapitel abzuschließen. Mhm. Und in der Klausurphase, wortwörtlich 10 Minuten nach Abgabe einer Klausur, habe ich angefangen, Kopfschmerzen zu kriegen.
Spannend, okay.
Hatte ich davor zwar auch schon sehr, sehr oft, aber es war sehr, fühlte sich abnormal an. Ich habe noch geschafft, den Krankenwagen zu rufen und dann bin ich bewusstlos geworden. Mhm. Und im nächsten Moment bin ich im Krankenhaus wach geworden.
Spannend.
Einen Tag später. Keiner konnte mir sagen, was Sache ist. Mhm. Tage später erfuhr ich, dass ich eine Gehirnblutung hatte.
Spannend.
Also den Grund konnte man mir dann irgendwann nennen, aber nicht die Ursache oder der Auslöser dafür, dass es dann passiert ist. Ja, dann lag ich da erstmal für mehrere Wochen auf der Intensivstation und dann später in der Reha-Klinik. Und das Ganze zog sich ein wenig.
Weißt du mittlerweile die Ursache oder bis heute nicht?
Die Ursache ist nicht klar. Also der Grund war, dass eine Arterie am Gehirn geplatzt ist. Und die Art und Weise, wie es geplatzt ist, hat es halt so schwerwiegend gemacht. Die erste Reaktion der Ärzte, als die Diagnose kam, war man nicht ganz sicher, was man machen soll. Alhamdulillah ist Aachen eine der renommiertesten neurochirurgischen Abteilungen Deutschlands, wenn nicht sogar die renommierteste. Mhm. Alles hat sich so wurde so in die Wege geleitet, dass es halt doch irgendwie funktioniert. Und die Wahrscheinlichkeit zu sterben war relativ hoch. Alhamdulillah ist alles ein gutes Ende.
Alhamdulillah.
Ja, ich vermute halt, dass es am Stress lag. Aber dann wiederum hat jeder Mensch Stress. Und jeder Mensch hat eine Klausurphase, wenn er studiert. Und das sind jetzt keine komplett exklusiven Gründe oder Situationen, die nur ich habe. Aber Allah, am Ende weiß ich es nicht genau.
Subhanallah. Aber ich meine, wenn wir jetzt sehr vereinfacht formuliert, ich meine als Zuhörer, die den gesamten anderen Kontext nicht hören, sondern von dem, was man nur jetzt gehört hat, dann wirkt es trotzdem irgendwie so zusammenhängend, nicht? Ich meine, du hast diese, du hast diesen, ich sag mal, Höhenflug mit der Schule, alles passt, wie du gesagt hast. Man denkt, okay, man hat jetzt diese krassen Steps, die man nimmt, dann holt die Realität einen ein. Die bedrückt einen auch entsprechend auch. Ich meine, du hast jetzt, um niemand anderes da nahe zu treten, aber deine Worte wiederzuwenden, ne, dieses Versagen, ja, im Gefühl, der Stress dazu, die eigenen Erwartungen, die man an sich selbst hat, vielleicht auch von der Umgebung etc. Du bist dann mittendrin und es überkommt dich, ja, in dem Moment. Und es geht an die Gesundheit. Und wir kommen wahrscheinlich gleich darauf zu sprechen, ne, wie inwiefern auch, selbst wenn du diesen Werdegang gemacht hast, bist du unbedingt erfolgreicher, als du es jetzt bist, ne? Also wonach bemisst man Erfolg? Aber vielleicht, bevor ich dazu komme, einfach mal eine Frage für dich jetzt. Würdest du es unterstreichen, dass sowohl die Schule, aber auch unsere eigenen Familienhäuser einen nicht so wirklich auf die Lebensrealität vorbereiten? Ja, weil man hat ja auf der einen Seite das Argument, ja, Schule bereitet einen nicht für das Leben vor, ne? Dieses Klassische, man weiß nicht, wie man Steuern zahlen muss, man kennt das Ganze nicht, man kommt da irgendwie raus und soll dann weiter in diesem ganzen Schulsystem eine Ausbildung studieren, was auch immer machen. Und auf der anderen Seite auch hat man dieses Klischee, ausländische beziehungsweise muslimische Mütter, das sind so Powerfrauen, die machen so alles im Haushalt und dementsprechend lernt man nichts als Individueller, ja, wenn man dann auszieht ins Studium für die Arbeit oder sonst was. Man weiß nicht, wie man kocht, man weiß nicht, wie man die eigene Wäsche machen muss. Man kennt einfach gar nicht diese Lebensskills, die man hat. Und hast du das Gefühl, dass das bei dir in der Kombination so gepasst hat und auch entsprechend einen Effekt oder diesen Effekt, den hast du dann gesehen, als du allein gelebt hast in Aachen?
Also ich kann erstens nicht stellvertretend für alle sprechen und das war auch gar nicht deine Absicht, aber das noch vorweg. Alhamdulillah wurde ich mit einer Familie gesegnet, bei der vieles von dem oder viele der Missstände, die du aufgezählt hast, nicht existierten.
Okay.
Und was aber stimmt, ist, dass die Schule oder anders, in der Schule konnte ich mir Dinge erlauben, die man sich später nicht erlauben kann. Wenn man keine Mentoren hat, keine Personen, die einem wirklich nahestehen, vielleicht auch im selben Alter oder etwas älter, die einen an die Hand nehmen und auf Augenhöhe mit einem sprechen, dann merkt man, dass irgendwas fehlt. Und ich war halt auch ziemlich verschlossen als Kind, ehrlich gesagt. Ich habe meine Probleme nicht preisgegeben und wollte halt unbedingt das Bild nach außen bewahren. Der Junge kann das, der ist krass, richtig. Der kommt schon klar. Und als dann das Bild zerbröselt ist, wurde klar, okay, krass, vielleicht hätte ich doch früher Hilfe in Anspruch nehmen sollen.
Spannend. Krass. Vielleicht dazu, ja, weil ich kenne so ein bisschen jetzt den Kontrast. Du hast gesprochen, dieses Stichwort Mentor, ja, wie wichtig das auch nicht nur in jeder Lebensetappe wahrscheinlich wichtig ist. Eine Person, mit der du reden kannst, mit der du dich beratschlägst, die auch gewisse Erfahrungen gemacht hat letztlich. Und heutzutage haben wir das Phänomen von diesen Coaches. Komm zu mir und ich zeig dir, wie der Weg ist. Zahl mir Tausende von Euros und ich zeig dir, wie der Weg ist. Obwohl man selber A, wahrscheinlich nicht die Erfahrung hat, um dieses Geld zu beanspruchen, das sei mal dahingestellt, aber auch B, was ich schade finde, gerade im muslimischen Kulturraum, wo das so immer mehr und mehr präsent wird, wie sowas, etwas, was basic ist, was ganz normal und selbstverständlich ist, man einem Bruder und einer Schwester geradezu verwehrt, weil man sich denkt, eigentlich könnte ich ja damit Geld machen.
Richtig. Ne? Und ich hatte sogar in meinem Umkreis zwei Personen, wovon einer auch in einem Podcast war, das ist Abdel Borno, die mich an die Hand genommen haben und mir halt versucht haben zu helfen, durch ihre Erfahrung den Weg zu erleichtern. Aber ich war halt engstirnig. Am Ende des Tages, wenn man was nicht annehmen möchte, dann nimmt man sich an, egal wie es gesagt wird, egal wie viel Geld man dafür zahlt. Aber es stimmt halt leider wirklich, dass sehr viele ihren eigenen Profit oder ihr eigenes Wesen über viele andere Sachen stellen, aber es nicht, also die Transparenz fehlt einfach. Ich tue mir sehr schwer, und da bin ich ganz ehrlich, ich tue mir sehr schwer mit dem Begriff Bruder, wenn Muslime das den Begriff verwenden, weil man behauptet etwas, aber die Taten entsprechen nicht der Behauptung.
Ah, spannend.
Und klar, wir sind Brüder im Glauben, wir sind Brüder in der Menschlichkeit, wir sind leibliche Brüder, was auch immer. Aber die Definition eines Bruders ist ja jemand, der ohne eigene Erwartungen, eigene Hintergedanken auf dich zugeht und dir hilft, weil du Muslim bist, weil er Muslim ist. Schwestern, weil sie eine Schwester ist, weil du eine Schwester bist und so weiter. Und das kommt halt zu kurz. Und das ergibt halt auch Sinn in der Gesellschaft, in der wir leben, in der Kultur, in der wir leben. Mhm. Aber wenn sich der Punkt ändert, dann ändert sich sehr, sehr vieles.
Das ist auch wie ein, ich meine, es war ein Gelehrter, der auch erklärt hat, ne, wie wir alle Salam Aleikum sagen, aber den Richtig. Wert von Salam Aleikum nicht leben. Ne? Also
Richtig.
Bedeutet ja so viel. Und das zeichnet sich ja daran ab, dass viele sich so grüßen, aber im gleichen, also nicht alle, ne, aber man kriegt das wahrscheinlich sicher, von uns hat das jeder mal mitbekommen. Und im gleichen Atemzug, dann wird da über die gleiche Person, die man mit Salam gegrüßt hat, wird über die gelästert oder ähnliches.
Richtig.
Was so ein bisschen dieses Zwiespalt macht. Darstellt, meine ich. Jetzt aber wieder zurückzukommen auf diesen Zustand, ne, wo du mehr oder weniger jetzt beschrieben hast, dass Jahre vergangen sind, bis du selber überhaupt auf die eigenen Füße gekommen bist, sprich diese Lebensrealität wahrgenommen hast, dann auch das gesundheitliche Ereignis, was passiert ist und gepaart mit dem, was du beschrieben hast, dass du gesagt hast, dir hat es auch schwer gefallen, ne, weil man war engstirnig, überhaupt Ratschlag anzunehmen. Ne? Die eine Sache ist, dass es überhaupt jemanden gibt, der es dir gibt, aber das andere ist auch vor allem, dass man es selber annimmt. Genau. Hast du selber damit verbunden, mit dem Versagen, also mit einer Niederlage im Sinne von, ich kann es selber nicht und ich brauche jemand anderes, hast du das damit verbunden? War das ein Grund, warum du es abgelehnt hast zu Beginn oder hat da vielleicht auch dein Charakter, dass du nicht so extrovertiert oder sonstiges, was eine Rolle gespielt hat? Was war der ausschlaggebende Grund, warum du keine Hilfe angenommen hast?
Ich glaube, der Punkt war, weder Ego noch der Glaube, es besser zu wissen als alle anderen. Es war einfach der sehr, sehr hohe eigene Maßstab. Ich hing halt noch sehr an den Gedanken, oder ich anders. Ich bin davon überzeugt, dass ich gewisse Fähigkeiten habe und das hat auch lange gedauert, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Und mir selber einzugestehen, okay, ich muss halt einen Schritt, zwei, drei, vier, fünf Schritte zurückgehen, um dann halt den ersten großen Schritt zu machen, das hat sich komisch angefühlt. Das war ein sich selber eingestehen, dass man versagt hat. Und ich habe halt dieses Bild aufrechterhalten, nee, ich bin, obwohl es nicht so aussieht, ich kann was. Das ging sogar so weit, dass ich Jahre später nach Beginn des Studiums unterbewusst, und da war ich noch relativ jung und alhamdulillah ist das mittlerweile weg, immer versucht habe, wenn ich eine Person kennengelernt habe, das Gespräch in eine Richtung zu lenken, in der ich sagen konnte, dass ich 16 war, als ich mein Studium angefangen habe. Weil ich diese Bestätigung wollte. Ich wollte, dass jemand mir auch bestätigt, schau mal, du kannst ja doch etwas. Du bist ja doch nicht jemand, der jetzt seit 5, 6, 7 Jahren im Studium hängt und nicht vorangekommen ist. Und ich glaube, das war der Hauptgrund. Weil diejenigen, die mir den Ratschlag gegeben haben, die haben Ähnliches durchlebt. Die haben auch lange für ihr Studium gebraucht. Die haben selber auf harte Art und Weise diesen Realitätscheck bekommen. Aber ich dachte mir halt, nee, ich bin anders. Ich krieg das irgendwie hin. Ich muss das irgendwie hinkriegen.
Subhanallah.
Das ist halt, ich glaube, das ist Engstirnigkeit. Ja. Das war es als Kind.
Und Ibrahim, wie definierst du Erfolg? Ne, weil man könnte jetzt auf die ganze Historie schauen. Ja? Genau. Man kann sie bewerten. Und Gott bewahre, ja. Aber nehmen wir mal an, dass das mit der Krankheit und dem Notfall, der dort war, nicht positiv geendet wäre. Ne? Ist ja auch eine Realität, du hast sie selber angesprochen, die hätte sein können. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er es bestimmt hätte, wäre es so gewesen.
Richtig.
Und dann wäre das Leben zu dem Zeitpunkt, du warst 24, ne, hast du gesagt, als das passiert ist, wäre das Leben vorbei. Wie bewertet man jetzt, oder wie hättest du bewertet, ob du erfolgreich warst? Weil es gibt ja einmal dieses weltliche Erfolgreichsein und dann gibt es das gesamtglobale Erfolgreichsein, ja, wo man die Realität nimmt, dass es wirklich ein Ende gibt und wirklich ein Verloren, also ein Verlieren oder ein Gewinnen gibt. Ja, das Matala beschreibt es ja sehr, sehr präzise eigentlich auch, wer zu den Gewinnern gehört und wer nicht. Wie definierst du für dich mit der Gesamtsituation, oder wie hast du damals vielleicht Erfolg definiert und wie definierst du es aktuell?
Die Ironie an dem Ganzen war, dass ich selber für mich immer den akademischen Werdegang und Ibrahim als Person unterteilt habe. Egal, was ich nebenbei gemacht habe, egal, wie gut die anderen Sachen liefen, weil das Studium nicht gut lief, wird alles andere durch runtergezogen. Sprich, das Studium war der Dreh- und Wendepunkt des Ganzen. Und nach der Erfahrung der Gehirnblutung, weil das Ganze war, wenn ganz viele Dinge, die wir als Kinder gehört haben, von den Meshayach, von den Eltern, von den älteren Geschwistern, von älteren Freunden, haben keine wirkliche Wirkung auf einen, bis man es selber erlebt hat, leider. Und bezogen auf die Aussage, das Leben kann jederzeit zu Ende sein, bete dein Gebet, als wäre es dein letztes Gebet, und dieses Vergegenwärtigen, dass man irgendwann sterben wird, war bis dahin immer ein, ja, du hast recht, danke dir für den Ratschlag, und jetzt geht's weiter. Als es dann wortwörtlich passiert ist, war das so ein, okay, krass, aber es stimmt halt. Und ich habe jetzt auch keine Ausrede mehr, um es nicht anzunehmen. Und der Gedanke, dass wenn in dem Moment, in dem es passiert ist, wenn ich da irgendwas gemacht hätte, was problematisch gewesen wäre oder was eine Sünde oder irgendetwas, was kein schöner und kein guter Abgang wäre aus dieser Welt. Das war sehr beängstigend. Mhm. Und dadurch hat sich so ein bisschen das Verständnis und das Gefühl dafür verändert, was es heißt, ein gutes, zielführendes, gottergebenes Leben zu führen. Davor war ich auch Teil der Moscheegemeinde. Ich war bei den Gebeten, bei den freiwilligen Gebeten, hatte Unterrichte, also alles, die ganze Checklist wurde abgehakt. Das war nicht das Problem, aber es war halt nochmal am eigenen Leib zu erleben, was es wirklich bedeutet zu leben und was es wirklich bedeutet, wenn es heißt, von heute auf morgen bist du nicht mehr da, hat die Sichtweise halt verändert. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt, an dem ich immer noch damit zu kämpfen habe, mich von dem Akademischen loszulösen und mir selber auch meinen Wert zuzuschreiben, mhm, weg von dem Studium. Aber es ist deutlich besser geworden und das befreit einen auf eine Art und Weise, die, glaube ich, nur jemand verstehen kann, der selber auch sich eine Menge Druck macht, aus egal welchem Grund. Genau, ich glaube, das wäre meine Antwort, mhm, zu der Frage.
Nee, ich finde es, also zwei Sachen fallen mir da direkt dazu ein. Erstmal grundsätzlich dieses Thema eigene Erfahrungen machen. Ja, und ich glaube, das spielt vor allem in unserer Religion eine sehr große Rolle. Es ist nicht unbedingt, mhm, eine Nahtoderfahrung oder ähnliches zu machen, sondern grundsätzlich Erfahrung, weil ich habe das Gefühl, dass Religion für mich, so wie ich aufgewachsen bin, überwiegend eine Religion war, die, wie sage ich, die in Erzählungen stattgefunden oder in Vorträgen oder in ähnliches. Wobei unsere Religion eigentlich eine Religion ist, wenn wir an den Propheten denken. Er war ja nicht, er wurde beschrieben als der lebende Koran. Der die Erfahrung gemacht hat mit all dem Wissen, was sich im Koran letztendlich befindet. Und egal in welchem anderen Bereich, machst du keine, also hast du es nicht so vor Augen, solange du nicht die Erfahrung gemacht hast in diesem speziellen Bereich. Und deswegen ist es eigentlich auch extrem wichtig, dass man viele Inhalte hat, wie auch so ein Podcast. Und das ist immer so eine Selbstkritik auch zu diesem Format, wo man etwas hört. Aber was noch viel wichtiger ist, dass man Plattformen, Organisationen oder Aktionen hat, wo sowohl Jugendliche als auch Erwachsene diese Erfahrung einfach machen können, indem sie wissen, okay, das passt für mich, das passt nicht für mich, daran hatte ich große Freude, daran hatte ich keine große Freude, eine Sache, die mir jetzt schwer fällt, die fällt mir so einfach. All diese Sachen kannst du gar nicht machen oder gar nicht haben, wenn du dir irgendwas anhörst, dann für dich alleine bist und dann lebst du deine Lebensrealität einfach weiter.
Richtig.
Ja, das fand ich nur zum einen. Und der zweite Punkt ist ja, was du auch meintest, ne? Wie schreibt man sich selber zu, ob man erfolgreich ist oder nicht, wenn du in weltlichen, ich sag mal, westlichen Standard vielleicht nimmst, der so, ne, dieser liberale Standard ist, dann ist er erfolgreich der eben, wie du sagst, einen akademischen Grad trägt, wobei mittlerweile viel mehr dann, also noch mehr als vorher, auf Geld geschaut wird, ne, auf materialistische Dinge etc. Wie siehst du das jetzt? Weil wenn ich drauf betrachte, dann sage ich offensichtlich, der ultimative Erfolg ist, dass man in dem Sinne ein gottergebenes Leben geführt hat, was einem letztendlich die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala erlangen lässt, um dadurch eben das eigentliche Leben leben zu können, das unendliche Leben, das Leben im Paradies. Aber ich schätze nicht sozusagen die anderen Erfolge, die weltlichen Erfolge gering in dem Sinne, sofern man in der Lage ist, diese zu nutzen, um seinen jenseitigen Erfolg zu maximieren. Sprich,
ganz genau,
ne, wenn du Wissen hast, dann nimmst du dieses Wissen, um weiteres nützliches Wissen zu verbreiten. Wenn du es dann schaffst, entsprechend einen Job oder einen Beruf oder eine Karriere zu haben, um Gelder oder Mittel zu haben, um die weiter entsprechend dann zu investieren, zu nutzen, ob es jetzt in klassisch Spendenprojekte sind oder andere Dinge und so weiter und so fort. Aber, und ich glaube, der fällt mir auch immer wieder sehr oft schwer, Allah hat so viele Wege einem gegeben, erfolgreich zu sein, man sich nicht darauf limitieren sollte und vor allem den Vergleich starten sollte. Sprich, wenn ich jetzt sehe, ich habe auf meinem Bankkonto nicht so viele Nullen wie jemand anderes, ich kann niemals so gut sein wie er, auch wenn es jetzt darum geht im Jenseits. Ich glaube, dass da ist unsere Religion so wunderschön, dass für jede einzelne Person eigentlich die genau richtigen Mittel vorhanden sind, um trotzdem, wenn ich es mal so formulieren darf, in diesem Rennen, vielleicht nicht als Erster, weil der Prophet ist offensichtlich an erster Stelle und die Generation kommt, aber auf uns selber bezogen, vorne mit dabei zu sein.
Richtig. Du sprichst da einen sehr, sehr, sehr schönen Punkt an und der Punkt, der die Lösung für dieses Problem bietet. Und zwar fokussieren wir uns halt sehr, sehr stark darauf, was am Ende auf dem Papier steht, der akademische Grad, den wir dann tragen, die Art und Weise, die wir angesprochen werden. Aber der ganze Weg dahin wird komplett vernachlässigt. Man sieht halt nur das Schöne, nur das Glänzende. Und wenn man sich, so wie ich das halt zu Beginn meines Studiums gemacht habe, wenn man sich zu sehr darauf fokussiert, dann verliert man sich. Man verliert sich teilweise so sehr, dass man nicht mehr, es fühlt sich falsch an, einen anderen Weg zu nehmen. Mhm. Es fühlt sich unerfüllend an. Es fühlt sich vorgegaukelt, vorgelogen, vorgeheuchelt an. Das sind alles Stufen, die Schritt für Schritt dann eintreten. Und irgendwann denkt man sich, okay, irgendwie, ich sehe da irgendwie kein Licht mehr am Ende des Tunnels, also im übertragenen Sinne. Deshalb ist, glaube ich, die Erkenntnis aus all dem, und ich würde dann noch eine kleine Anekdote aus dem ziehen, was halt passiert ist im Krankenhaus. Mhm. Ich erinnere mich daran, wie ich da lag, und einer von zwei, drei Hauptgedanken, die ich hatte, zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein, war, habe ich das Fach bestanden,
Spanner,
dass ich geschrieben habe oder nicht. Und selbst in dem Zustand hat es sich falsch angefühlt. Irgendwas stimmt hier nicht. Es kann nicht sein. Es kann nicht der Sinn und Zweck meines Lebens sein, mir darüber Gedanken zu machen, ob ich dieses Fach bestehe oder nicht. Und am Ende des Tages hat Allah subhanahu wa ta'ala, der Gerechte ist, wäre nicht der Gerechte, wenn nicht jeder einzelne Mensch mit den Mitteln, die er hat und das Potenzial, das ihm gegeben wurde, die Chance hat, die Höchststufe Paradies zu erreichen. Weil jeder Mensch startet mit anderen materiellen Voraussetzungen. Aber genauso wie du zum Beispiel Erfahrungen im Leben gemacht hast, gewisse Verantwortung hast, Prüfungen hattest, die für dich zu meistern waren, auch wenn es schwer war, hatte ich meine eigenen Prüfungen, meine eigenen Verantwortungen, meine eigenen Probleme, die für mich zu meistern sind, aber vielleicht für dich nicht und andersrum genauso. Und jeder hat mit dem Skillset, das er erhalten hat, Allah subhanahu wa ta'ala, die Chance, Jannatul Firdaus zu erreichen. Wie das am Ende aussieht, weiß Allah subhanahu wa ta'ala, und wir wissen es frühestens am jüngsten Tag. Mhm. Und sich einfach mal auf diese Floskel zu konzentrieren, der Weg ist das Ziel, ist subhanallah wirklich die Lösung für das Problem. Mhm. Aber es ist halt sehr, sehr schwer, es anzunehmen. Vor allem, wenn man extrem tief auf der Gegenspur ist. Mhm.
Es wird auch nicht aufhören, ne? Also nehmen wir mal an, das wäre jetzt alles wenn wir jetzt dich als Beispiel nehmen, nicht passiert während des Studiums. Dieser Ehrgeiz, ne, das einen, was einen verderben kann, wie du es gesagt hast, das führt sich auch dann in der Karriere fort, ne? Weil dann geht es dann nicht um den akademischen Grad, dann geht es um die in den Karrieretitel, dann geht es um den Status. Ist man klassischerweise irgendwie Manager, Top-Manager, CEO, Direktor, was auch immer für Begriffe und Titel es gibt, und entsprechend auch das Geld. Und gerade da, was man merkt, wo Geld auch ins Spiel kommt, und Allah SWT beschreibt es ja immer so schön, ne, gewisse Sachen als ein Handel. Wenn man das eine gegen das andere austauscht, da sieht man dann oder erkennt man oder wird verleitet dazu, sagen wir es eher so, einen Handel zu betreiben, sodass man diesen Erfolg, diesen weltlichen Erfolg, diesen Karriereerfolg, und ich mache nochmal die Notiz, überhaupt nichts Schlimmes, ne, dass man zielstrebig ist. Aber wenn man zu dem Punkt gelangt, wo man nicht mehr in der Lage ist, rational wirklich darüber nachzudenken und gewisse islamische Standards oder Ansprüche an sich selbst, wie beispielsweise das Gebet oder andere Dinge, Familie, wie auch immer, vernachlässigt aufgrund der Karriere und des Geldes, dann hat man einen Handel betrieben, weil dann sagt man, okay, ich nehme in Anspruch, völlig gestresst von meiner Arbeit zu sein und den absoluten Karriereweg zu machen, dafür bete ich aber viel kürzer oder weniger oder ernähre meine Familie oder was heißt ernähren, aber verbringe nicht so viel Zeit mit meiner Familie und so weiter und so fort. Und in dem Moment macht man ein Statement, weil man sagt, das eine macht mich erfolgreicher als das andere.
Richtig.
Genau. Und das ist so extrem auch schwer, ne? Wenn du gerade in Deutschland oder ich sag mal im Westen, wie man so klassischerweise sagt, aufwächst, das immer so vor Augen zu halten. Ja? Ob man gerade tatsächlich in für sich erfolgreichen Handel oder erfolgreichen Karriereschritt oder Lebensschritt angeht oder nicht.
Und das Verlangen wird auch nie gestillt. Mhm. Es gibt keine Obergrenze, es gibt keinen Punkt, an dem man sagt, okay, jetzt bin ich lange zufrieden mit dem, was ich habe. Wenn man sich so darauf festbeißt, dann geht das nur in eine Richtung. Und alles, was dich von diesem Weg abführt, ist ein Hindernis, was weggeschaffen wird, beiseite geschaffen werden muss.
Und ich glaube, wir sind auch so, also in unserer Fitra sozusagen, wie man so schön sagt, in unserer natürlichen Veranlagung, sagst du, das ist ja normal, das ist ja irgendwo menschlich.
Genau.
Und der Punkt ist ja, wie du sagst, auf diesem Weg, auf diesem konstanten Struggle, ja, in diesem inneren Dschihad quasi, ja, den man hat, ja, diese Auseinandersetzung mit sich selbst und seinem eigenen Ego, versuchen, sich immer wieder zurückzubesinnen. Und deswegen brauchst du ja, wie du es anfangs gesagt hast, Leute, die dir dabei auch helfen, ne? Und die Menschen, mit denen man sich umringt, die helfen einem dabei, immer wieder konstant da zurückzukommen. Und das ist ja das Schöne, ne? Ich meine, was man da sagt selber, außer diejenigen, die mit einem reinen Herzen, Salim Qalb. Das ist so, das ist der Königspreis, den du haben kannst eigentlich, ne? Wenn du das erreicht hast. Richtig. Alles andere drumherum ist Mittel zum Zweck, ja. Und entweder entzweckst du dein Herz und deine Begierde und deinen Ehrgeiz, indem du dich verrennst und zu sehr das Weltliche sozusagen möchtest. Oder du nutzt es eben für deinen Zweck und das Herz erfreut sich dran, weil wie man so schön sagt, du hast die Welt in der Hand, nicht im Herzen.
Richtig.
Genau. So Sprüche, die man da hat. Vielleicht direkt folgend jetzt, ich meine, in die Zukunft schauen für dich, Ibrahim. Es ist ja immer einfach, retrospektiv, also nicht immer, aber öfters einfach, retrospektiv, also zurückzuschauen auf die Ereignisse und diese dann zu bewerten. In der Situation selbst ist es ja extrem schwer zu erklären oder zu erkennen, wo da die Weisheit von Allah SWT eigentlich ist. Mhm. Wie bewertest du für dich selbst jetzt aktuell diesen Wertegang? Und welche Werkzeuge hast du vielleicht dir angeeignet, um besser umzugehen mit dem Ganzen und auch mit dem, was in Zukunft kommt?
Ich bin alhamdulillah mit all dem, was passiert ist und wie es passiert ist, bin ich zufrieden. Zufrieden in dem Sinne, dass die Sachen, die ich hätte verändern können, die in meiner Macht lagen, da habe ich inshallah daraus zu lernen. Die Sachen, die nicht in meiner Macht lagen, die sind passiert, weil es Allah so vorgeschrieben hat. Und wenn Allah eine Sache vorgeschrieben hat, dann ist es zum Besten für mich. Und wie du schon meintest, rückblickend ermöglicht Allah SWT seinem Diener, einen Teil der Hikam, einen Teil der Weisheiten hinter dem Ereignis zu erkennen. Und das bisschen, was ich erkennen durfte, war so augenöffnend und so wegweisend für mich als Mensch, dass ich nicht mehr sein kann als zufrieden mit dem, wie es passiert ist. Weil wäre es anders passiert, wäre ich jetzt ein anderer Mensch. Und alhamdulillah, ich bin auf einem besseren Wege.
Alhamdulillah.
Das gilt ja für jede Person. Jeder hat seine Probleme im Leben, jeder hat seine Sorgen. Mhm. Und alles ist halt im Rahmen des Versprechens Allahs, dass Allah keinem Menschen mehr aufbürgt, als er zu schaffen vermag. Und wenn man es dann geschafft hat, dann merkt man, okay, ich bin nicht mehr so, wie ich vor einem Monat, vor einem Jahr, vor 10 Jahren war.
Dazu anknüpfend, Ibrahim, vielleicht eine noch persönlichere Frage in diesem gesamt sehr persönlichen Kontext. Du sagst rückblickend, alhamdulillah, bist du zufrieden, ja, und nimmst alles an, sozusagen, was Allah subhanahu wa ta'ala dann entsprechend veranlasst hat, ja. Wie schwer, war es für dich, das in dem Moment zu tun? Oder war das noch nicht mal eine Frage, weil du gar nicht darüber nachgedacht hast, Nummer 1? Und Nummer 2, empfindest du es als menschlich, wenn man trotzdem Phasen hat, wo man, ich will nicht sagen, das anzweifelt, indem man Allah subhanahu wa ta'ala anzweifelt, aber wo das Herz eine entsprechende Zweifelsreaktion zeigt, indem man sich dann fragt, subhanallah, aber ja, nee, warum ich, ja Rab, warum ist das mir passiert sozusagen? Und so eine menschliche Reaktion dazu zeigt. Ne? Weil wir haben ja dieses Phänomen, dass immer alles sehr idealisiert und romantisiert wird und dieser gesamtmenschliche Aspekt irgendwie, wird weggedacht. Ne? Du darfst nicht so, alhamdulillah, alles so, wie es passiert ist, alhamdulillah, sozusagen. Natürlich, alhamdulillah, aber irgendwo, wir sind ja auch Menschen, ja. Und es geht nicht darum, in irgendeiner Form, na'udhu billah, Allah subhanahu wa ta'ala zu kritisieren, aber es ist immer dieses schöne Beispiel von, ich glaube, es ist Musa a.s., der Allah subhanahu wa ta'ala, verzeih bitte, Ibrahim a.s., glaube ich, der sein Herz stillen möchte.
Ne?
Und er spannt jetzt auch, ich spreche mit Ibrahim, mit dem Kontext von Ibrahim. Ne, er hat keine Zweifel, er sagt, Salasmatalani, zeig mir, damit mein Herz sich stillt. Ne? Er offenbart ja auch einen menschlichen Wunsch da gegenüber Salasmatalani. Und das hat überhaupt nichts mit Ungehorsam, Unglaube oder sonstiges zu tun, sondern es ist wirklich ja in seiner reinsten Form, die Menschlichkeit einfach an sich anhand eines Propheten zu erleben im Koran, ist unglaublich, ist phänomenal. Und um das nochmal zusammenzufassen, wie hast du es, wie gesagt, in diesem Moment bewertet und hast du dennoch manchmal Situationen, wo dieses Phänomen aus dir hervorkommt?
Also bezogen auf die Krankheit, auf den Aufenthalt im Krankenhaus, die Momente, in denen ich ansprechbar war, war ich subhanallah ich war seelenruhig auf eine sehr komische Art und Weise, auf eine Art und Weise, die nicht vorgaukelbar war. Weil das Ganze wirklich nicht in meiner Hand lag. Und ich habe noch nie im Leben etwas erlebt, was so sehr außerhalb meiner Macht lag wie das.
Spannend.
Dass der Bezug einfach sofort da war. Also ich hätte wirklich nichts anders machen können, wie auch um halt die Brücke zur Einleitung zu spannen. Kopfschmerzen zu haben Und gestresst zu sein ist was Natürliches. Und das ist Teil des Lebens, das ist Teil der Summe des Lebens. Aber nicht jeder hat dann eine Gehirnblutung oder stirbt daran oder hat was auch immer. Sprich, es war deutlich, dass das Ganze nicht in meiner Hand lag, nicht in meiner Macht lag. Diese Phase, diese Wochen, die ich da lag, die waren auf eine sehr, sehr komische Art und Weise mit die ruhigsten und erholsamsten Wochen meines Lebens, weil es wortwörtlich nur darum ging, zu überleben. Also ich hatte keine anderen Sorgen.
Spannend.
Also auch als ich dann später darüber nachgedacht habe, war das was sehr, sehr Komisches. Also wie kann es sein, dass das die ruhigste Zeit meines Lebens ist, obwohl das objektiv gesehen die kritischste sein sollte. Aber all die Sorgen des Studiums, des Lebens, des, was sonst halt so gibt, waren einfach weg. Und bezogen auf das Studium und auch die Zeit davor und jetzt danach, es war mir auf eine, leider auf eine sehr deutliche Art und Weise klar war, dass es teils eigenverschuldet war, dass ich akademisch nicht das erreicht habe, was ich erreichen wollte, konnte ich nur mir die Schuld dafür geben. Also es kam keine Person, die meine Sachen angezündet hat, damit ich die Klausur lernen kann, sondern es war einfach ich, der nicht konnte oder nicht wollte. Und auch das ist wieder was Menschliches. Mhm. Das Ganze, das sind so kausale Schlüsse, die in sich schlüssig sind, yep, und Sinn ergeben. Aber da war kein Unzufriedensein mit Allah Ta'ala oder Undankbarkeit oder Vorwürfe. Es war einfach, und es hat es sogar auf eine gewisse Art und Weise härter gemacht, weil ich konnte mich hinter nichts verstecken. Ja. Ich musste mir eingestehen, ich bin schuld an dem Ganzen. Oder ich trage eine Mitschuld. Und sich das einzugestehen und es auch so anzunehmen, also man kann sich ja selber sehr, sehr vieles einreden, aber es auch innerlich so anzunehmen und zu sagen, weißt du was, du hättest da wirklich mehr machen können. Das tut anfangs extrem weh und das tut sehr lange extrem weh. Aber irgendwann, wenn man den Schritt geschafft hat, dann ist das ein Gefühl der Freiheit, des sich selbst Verstehens und so annehmen, wie man ist und wirklich auch Schritte in die richtige Richtung zu machen, nur von sehr, sehr wenig aufgewogen werden kann.
Spannend. Ich fand's so schön, ne, wie du gesagt hast, dass du da in dem Moment gelernt hast, dass du gar nichts machen kannst oder überhaupt nicht in Kontrolle warst und jetzt wahrscheinlich retrospektiv noch viel mehr vor Augen hast, wie wir alles auch eigentlich vor Augen haben sollten, dass wir gar nichts, also gar nicht die Kontrolle haben eigentlich. Ne? Ich meine, wir haben noch nicht mal die Kontrolle über unseren eigenen Herzschlag. Wir wissen nicht mal, wie unser Gehirn funktioniert. Wir so viel, also wir, wenn wir einfach nur an uns selber denken, das ist für mich immer einer der größten Beweise, ja, für die Subhana, ja, die Existenz eines Schöpfers. Also selbst wenn ich denke, dass ich selber etwas bin, ja, von mir etwas, ja, halte, dann überlege ich immer wieder zurück, aber kannst du deinen Atem einhalten, aber kannst du deinen Herzschlag kontrollieren? Kannst du den stoppen lassen? Kannst du ihn starten lassen, wie du willst? Weißt du, wie jetzt, aus welchem Grund Blut von A nach B? Ich habe dieses Bewusstsein, aber ich habe nicht die Kontrolle zu haben. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch das Verhältnis, was wir haben gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, weil am Ende des Tages, ja, nee, es liegt alles unter seiner Kontrolle. Ja?
Richtig.
Und ich sehe das immer gerne so ein bisschen, wenn wir von Gewinner und Verlierer sprechen, immer als so ein Spiel. Ja, ich weiß nicht warum, das motiviert mich so ein bisschen. Aber das Schöne an diesem Lebensspiel ist, jeder, wie du gesagt hast, bekommt ganz andere Materialien. Der eine hat ein Auto, wenn wir jetzt ein Rennspiel uns vor Augen nehmen. Ne? Der eine hat ein Auto, der andere hat ein Pferd, der andere hat ein Fahrrad, was auch immer. Die anderen laufen zu Fuß, wie auch immer das Ganze ist. Ja? Und am Ende des Tages geht es eigentlich nur bei jeder Etappe nicht unbedingt, wer als erstes in dieser Etappe und Endetappe ans, genau, Ziel kommt, sondern richtig, wie verhältst du dich auf diesem Weg mit den Sachen, die du erlebst? Ja, bist du in dem Moment bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir jetzt eine gewisse Sache geschickt hat oder nicht, dass ein gewisses Ereignis passiert ist und immer stets er die Sachen überwacht und es eigentlich nur darum geht, wie reagiere ich jetzt darauf? Wie reagiere ich auf eine Hürde? Wie reagiere ich auf ein Tal? Wie reagiere ich auf eine Pfütze? Wie reagiere ich auf A, B, C und D? Und dann hast du im Lebens in der weltlichen Sicht, da sind Leute auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, die reichsten Leute der Welt, die schlauesten Menschen der Welt, all das Ganze, ne? Aber eigentlich, worum es dann nur geht, ist diese Bewertung der gesamten Strecke. Und das, was macht Allah subhanahu wa ta'ala so am gerechtesten macht, wie du es gesagt hast, dass es wirklich darum geht. Es geht nicht darum, was steht auf dem Lebenslauf drauf, sondern es geht wirklich darum, wie ist das Leben gelaufen? Und wie hat man sich dort gemacht?
Das ist ein Beispiel für Erkenntnisse, die man als Muslim aus dem Islam ziehen kann, die dein Leben auf eine Art und Weise erleichtern, die sehr schwer in Worte zu fassen, wie sehr es ein Leben erleichtern kann. Weil irgendwann, und der Gedanke kam mir wortwörtlich so, dass wenn nicht für den Islam, wüsste ich nicht, wie ich damit hätte umgehen sollen, weil ohne ergibt das Ganze wenig Sinn. Also wenn man nicht dieses gesamtheitliche Bild vor Augen hat, dass es nicht darum geht, wer als erst durchs Ziel kommt, sondern dass man das, was man bekommen hat, auf die beste Art und Weise einsetzt, die einem möglich ist, dass man sein gottgegebenes Potenzial versucht auszuschöpfen und dass es nicht darum geht, dass wir am Ende alle dieselben Uhren tragen und in derselben schicken Villa wohnen, sondern dass man einfach den eigenen subjektiven Werdegang sieht. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ganz, ganz vieles keinen Sinn ergeben. Ja. Es würde sich alles sehr unfair und sehr hart und sehr schwer anfühlen. Vor allem für jemanden, der aber sich sehr auf diesen Weg verbissen hat, obwohl er religiös erzogen wurde, obwohl er immer den Bezug zur Moschee hatte, ist das augenöffnend. Und ich glaube, das ist so für mich die allergrößte Erkenntnis. Alhamdulillah für die Religion, Alhamdulillah für den Islam, weil ohne würde sehr, 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 sehr vieles sehr schwer sein und keinen Sinn ergeben und man wäre wirklich in einem luftleeren Raum und würde fallen und wüsste nicht, wo das Ende ist.
Alhamdulillah. Und auch diesen Punkt, ne, also sag ich mal, trotz dem Bezug zur Moschee oder Religion, den du hattest, ich sehe selber, ob es bei mir ist oder bei Bekannten oder allgemein so der Eindruck, ohne dass ich das jetzt pauschalisieren möchte, aber wenn ich jetzt nicht wetten, aber wenn ich jetzt darauf tippen sollte, ja, von 10 Leuten, wenn es darum geht, irgendwie ein sehr luxuriöses Leben zu führen und damit all die Risiken, die damit verbunden sind, dahin zu kommen oder der Umgang mit dem Geld oder lieber einen Weg, sag ich mal, der Mitte, wie gesagt, ohne um das Luxuriöse zu verpönen, ganz im Gegenteil, aber wenn man jetzt einfach nur Optionen nimmt, ne, oder so einen Weg der Mitte, so einen klassischen 9-to-5, sagt man ja im Englischen, man erledigt einfach nur seine Aufgaben, man versorgt seine Familie, man ist in diesem Hamsterrad oder auch ganz andere Wege, würden trotzdem wahrscheinlich, würde ich mal behaupten, 9 von 10 irgendwie dieses, wo alles drin ist, das Komplettpaket, das Geld, das, wobei die Realität ja ist, dass jeder damit unterschiedlich umgehen wird und die Frage, die man sich ja als erste stellen müsste, ist, wie bin ich als Person und bringt mich das tatsächlich im Leben weiter oder wirkt es nur so? Und was ich dann noch dazu sagen wollte, was ich auch ganz schön fand in diesem Kontext, dass es nicht darum geht, dass man Erster wird. Ich habe mich als Jugendlicher immer öfters gefragt, Hamla, warum ist der Prophet der Beste? Warum kann ich nicht der Beste sein?
Richtig.
Warum ist er auf Platz 1? Ist natürlich jetzt retrospektiv völliger Quatsch. Ich denke, ich hoffe, ich bin wenigstens unter den Top 100.000 oder sonst was, ne? Aber der Gedanke kommt ja, warum gibt es da jemanden, dem man blind in Anführungszeichen folgen sollte und er die beste Person ist? Aber das alleine, diese Tatsache, nimmt für mich diesen Druck raus. Subhanallah, ja, nee, es geht nicht darum, im Vergleich zum anderen besser zu sein. Es geht nur darum, am Ende des Tages, wie du es gesagt hast, in diesem Weg versuchen, die eigene beste Version sozusagen hervorzubringen, damit man entsprechend von Allah subhanahu wa ta'ala gerecht beurteilt wird. Ja? Und das ist sowieso nochmal der Punkt, ne? wenn man das sieht, wie man heutzutage in der weltlichen Welt beurteilt wird, wie Allah subhanahu wa ta'ala einen beurteilt, dann gibt es immer dieses schöne Beispiel, nimm all das, was du hast oder getan hast, sei es eine Ibadah, eine menschliche Hilfeleistung, was auch immer es gibt, und leg das nur auf eine Waage mit einem Augenlicht, was du hast. Das rechte oder linke, such sie selber aus. Würde es das ausgleichen? Weil niemand von uns, glaube ich, auf dieser Welt würde sein Augenlicht selbst für 20 Millionen verkaufen, für 50 Millionen verkaufen, für 100 Millionen. Ich könnte es mir schwer vorstellen, dass jemand sich vorstellen könnte, sozusagen erblindet das Leben zu leben. Ja. Und wir können Allahs Vater gar nicht zurückgeben. Aber auf der anderen Seite stellt er für uns die Grundlagen auf einfachste Art und Weise, würde ich sogar sagen, zu ihm zu finden. Subhanallah.
Dein Gedanke, der, wenn ich noch kurz einwerfen darf.
Du kannst sehr gerne.
Wenn man alles auf Allah zurückführt, dann erübrigen sich die Fragen nach Selbstwert, nach Erfolg, nach Misserfolg. Denn wenn es im Koran heißt, dass Karamna Bani Adam, also wir ehrten die Nachkommenschaft Adams, dann heißt es wortwörtlich, dass der Mensch, so wie er ist, einen gottgegebenen Wert erhalten hat. Und kein Geschöpf Gottes, kein Geschöpf Allahs kann einen Wert nehmen, den Allah dir gegeben hat. Sprich, viele dieser Selbstzweifel, dieser Versagensängste sind nicht bei allen Personen. Es hat oft auch traumatische Hintergründe. Aber es ist ein Gegenmittel dagegen, wenn man sich wirklich vor Augen hält, weißt du was, ich bin wertvoll und diesen Wert kann mir keiner nehmen. Der Wert wird auch nicht erhöht dadurch, dass ich Doktor bin, dadurch, dass ich so und so viel Geld auf dem Konto habe. Der Wert erhöht sich wortwörtlich nur dadurch, wie meine Beziehung zu Allah ist. Und wenn man es schafft, das in den Lebenssituationen, in denen man sich befindet, zu verinnerlichen, dann fällt ein enormer Druck ab. Und Allah alem, vielleicht hätte das auch dem Druck damals im Studium oder auch jetzt noch im Studium auch entgegenwirken können. Aber man ist im Nachhinein immer schlauer als davor.
Spannend. Und ich würde gar nichts mehr hinzufügen. Ich würde hier den Abschluss finden, Bruder Ibrahim, mit diesen wunderschönen Worten, dieser wunderschönen Erinnerung. Und wollte mich bei dir bedanken, dass du diese Gedanken überhaupt mit uns geteilt hast und mit den Zuhörern. Und möge Allah dich stets erfolgreich im wahrsten Sinne des Wortes sein lassen und entsprechend auch aus diesen Lehren vielleicht für die Zuhörer einen Mehrwert und einen Erfolg sozusagen ziehen lassen. Vielen lieben Dank, Bruder Ibrahim.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.